Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir lesen heute in unserer bereits 10. Bibelarbeit zum Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 7 bis 12, unter der Überschrift: Der Herr kommt bald. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Soweit das Wort Gottes durch seinen Boten Jakobus. Wir haben gestern gehört, dass am Ende der Zeit die Ungerechtigkeit nochmal eine weitere Steigerung erleben wird. Ungerechter Reichtum, Unterbezahlung von Arbeitern, viel Elend, das durch Menschen ausgelöst wird. Und da könnte man ungeduldig werden und sagen: Herr, mach dem ein Ende, richte sofort. Schick jetzt dein Schwert über diese Welt. So denkt der Mensch. Aber Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Er hat alles vorherbestimmt und doch lässt er uns auch die Freiheit, uns zu entscheiden, für oder gegen ihn. Das ist das, was uns in unserer Verantwortung liegt. Und auch, wie wir ihm gehorchen und wie wir unser Leben gemäß seinem Willen gestalten. Wir können uns nicht durch eine Vorherbestimmung, von der die Bibel auch redet, aus der Verantwortlichkeit unseres Menschseins herausstehlen und sagen: Alles vorherbestimmt, ich habe gar keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun, ich bin eben so, bin so schlecht. Nein, der Herr möchte uns verwandeln, dass wir ihm immer ähnlicher werden durch die Heiligung. So seid nun geduldig, liebe Brüder. Wir haben das Wort Geduld schon mal gehört in der Übersetzung. Da stand Hypomone, darunter bleiben, wenn die Anfechtung da ist und die Drangsal. Hier nun steht das Wort Makrothymia, das heißt Langmut und Ausdauer. Ein etwas anderer Schwerpunkt. Das heißt, wenn es lange verzieht, was wir erwarten, dass wir dann nicht ungeduldig werden, sondern ausdauernd im Glauben und in der Hoffnung bleiben. Seid nun geduldig, liebe Brüder, das heißt, haltet aus, harret aus bis zum Kommen des Herrn. In der Bergpredigt ist so formuliert: Wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig. Nicht der, der dann zurückfällt in die Welt, in den Unglauben, sondern nur der, der ausharrt. Und nun wird ein Bild verwendet, wiederum ein Beispiel, Jakobus ist ja sehr anschaulich, wie wir immer wieder erkennen dürfen. Ein Bild von der Landwirtschaft. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, ausdauernd, steht da, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Es ist auch bei uns ähnlich, aber insbesondere auch in Israel, dass vieles schon im Herbst ausgesät wird. Und da erwartet man den Frühregen. Der fällt im Herbst, wenn die Aussaat ist. Die Aussaat lässt etwa die Getreidekörner keimen und sie liegen dann einige Monate. Und im Frühjahr, wenn dann der Spätregen kommt, so ab März und April, da treibt es dann die Frucht, also erstmal auch das Grüne. Es wächst ja, kleine Zwillingsblättchen sind es oft, und dann kommen dann die artspezifisch erkennbaren Blättchen mit der Frucht schließlich. Aber das erfordert Geduld, wie wir hier sehen. Ungefähr ein halbes Jahr oder noch länger bei manchen Pflanzen. Und diese Samen, die ruhen auch über den Winter in der Erde, geduldig, bis das Frühjahr kommt und dann der gnädige Regen ihnen hoffentlich das Wachstum ermöglicht. Bei uns in Deutschland und in Mitteleuropa ist das kein Problem. Wir haben manchmal fast zu viel Regen, aber auch so ist es im Gottesplan. Aber in den trockenen Ländern, die ringen um jeden Tropfen Wasser im Gebet und im Vertrauen. Gott hat auch den Menschen Intelligenz gegeben. Wer schon mal in Israel war, er wird sehen, wie viele Bewässerungsanlagen da gebaut wurden. Ja, durch menschliche Planung. Auch das kann der Herr gebrauchen. Und das Land ist weithin wieder fruchtbar und grün geworden. Gerade Israel, was ja vorher unter dem Einfluss des Islam eine Wüste schon geworden war. Aber jetzt, nachdem das alte Bundesvolk Gottes wieder dort wohnt und auch menschliche Technik eingesetzt hat, gemäß ihrer Intelligenz, die der Schöpfer ihnen gegeben hat, haben sie vieles bewässert, haben sogar Entsalzungsanlagen gebaut, um auch Wasser aus dem Meer nehmen zu können, weil das Wasser des Sees Genezareth eben nicht unerschöpflich ist. Und vieles ist wieder grün geworden. Man weiß auch, dass unter der Wüste in größerer Tiefe große Wasservorräte sind, in der judäischen Wüste, ich habe kürzlich einen Film darüber gesehen, und man versucht jetzt auch da Brunnen zu bohren und hat sogar schon Fischzucht in der Wüste angelegt, in großen Containern. Ja, wunderbar. Auch Möglichkeiten, die Gott dem Menschen geschenkt hat durch seine Intelligenz. Wir sollen sie aber zur Ehre des Herrn einsetzen und nicht gegen ihn. Nun steht hier von Frühregen und Spätregen. Und wir merken, es hat auch eine tiefere prophetische Bedeutung bezüglich der Endzeit. Der Bauer soll geduldig sein, erwartet auf die Frucht und ist geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Ja, so sollen auch wir geduldig sein, bis sich das erfüllt, was der Prophet Joel über den Frühregen und Spätregen gesagt hat. Das möchten wir einmal betrachten, denn es hat eine tiefe prophetische Bedeutung bezüglich der Wiederherstellung Israels. Und damit zusammen hängen auch die anderen Zeichen der Endzeit, die der Herr Jesus etwa in Matthäus 24 und anderen Stellen beschrieben hat. Aber da insbesondere der Feigenbaum. Wenn der Feigenbaum wieder grün und seine Blätter treiben, so wisse, dass der Sommer nahe vor der Tür ist. Auch hier ein Bild aus dem Pflanzenreich. Israel und auch der Weinstock sind Bilder, der Feigenbaum und auch der Weinstock sind Bilder für Israel. Und auch Früh- und Spätregen als prophetische Voraussage auf das Ende. In Joel 2 lesen wir ab Vers 23. Und ihr, Kinder Zions, freuet euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss von Most und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen, mein großes Heer, so ich unter euch schickte, gefressen haben. So ich unter euch schickte, ja, auch das Gericht. Wenn das Volk ungehorsam war, hat Gott Katastrophen zugelassen. Aber es soll sich ändern, und es heißt nun in Vers 26, dass ihr zu essen genug haben sollt und den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunder unter euch getan hat. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr euer Gott sei und keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Ich verstehe das so, dass sich das auf das messianische Friedensreich Jesu Christi bezieht, dass sich das aber jetzt schon vorbereitet. Wir leben, so denke ich, in der vorantichristlichen, aber auch vormessianischen Zeit. Der Antichrist als der große Affe Gottes, der Teufel als der Affe Gottes und der Antichrist als der falsche Christus. Sie nutzen die Ungeduld des Menschen aus, der nicht bereit ist, bis zum Tag des Herrn zu warten, und bauen ihr Pseudoreich, ihr Lügenreich auf durch eine falsche Welteinheit, eine Weltökumene ohne Christus als den einzigen Weg zum Vater, mit vielen Religionen an einem Tisch. Aber das ist Götzendienst und ein Gräuel in den Augen des Herrn. Alles das erfüllt sich vor unseren Augen. Israel ist wieder erstanden. Neue Fruchtbarkeit können wir dort beobachten. Es wird wieder erstattet, was die Heuschrecken gefressen hatten. Aber noch hat sich die Mehrheit des jüdischen Volkes nicht bekehrt zu seinem Messias Jesus Christus. Und ohne Messias Jesus auch keine Rettung, auch nicht für sie. Es gibt keinen Sonderweg für Israel. Sondern der Apostel Paulus schreibt, er ist ein Schuldner der Juden und der Griechen, aber der Juden zuerst. Und im Johannesevangelium lesen wir eben, keiner kommt zum Vater außer durch mich, spricht Jesus Christus. Das gilt für Juden wie für Heiden. Alle müssen sich bekehren, dürfen sich bekehren zu dem einzigen Retter, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. In Kapitel 3 des Propheten Joel wird dann noch mehr gesagt, was sich ja schon zu Pfingsten vorerfüllt hat, was aber wohl am Ende im messianischen Reich dann erst wohl seine vollständige Erfüllung erfahren wird. Da heißt dann nämlich, nachdem Israel wieder ganz eingesetzt ist in seinen Heilszustand, nachdem auch die Fülle der Heiden eingegangen ist zum Heil und nachdem ganz Israel gerettet ist, Römer 11 nachzulesen, eine geheimnisvolle Stelle, aber doch nicht unverständlich, weil es heißt eben, dass aus allen Heidennationen eine Vollzahl berufen und erlöst wird und dass dann auch ganz Israel gerettet wird. Das heißt, auch die Vollzahl aus Israel. Ich denke, es ist nicht jeder Israelit, aber auch die Vollzahl aus Israel. Dieses Ganz steht eben für diese vollkommene Zahl der Berufenen und Erwählten. Und nach diesem, wenn dann der Herr Jesus sein messianisches Reich aufrichtet, wird sich das universal wiederholen, was an Pfingsten partikular in Jerusalem geschehen ist, durch die Jünger, wo der Herr Jesus seinen Geist ausgesandt hat auf die Apostel und die Jünger in Jerusalem und sie haben nun sie in anderen Sprachen reden hören. Und so heißt es in Joel 3, und nach diesem, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Ältesten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den anderen übrigen, die der Herr berufen wird. Die anderen übrigen, das sind die aus den Heidennationen, die gemäß Jesaja 2 zum Zion pilgern, im messianischen Friedensreich. Hier sind die Gerichte vorausgesagt, Harmagedon ist angedeutet, auch bei Joel hier, und danach wird ja der Herr Jesus kommen und dem Antichristen und dem falschen Propheten ein Ende setzen mit dem Hauch seines Mundes. Satan wird 1000 Jahre gebunden, und nach den 1000 Jahren wird er zum letzten Mal losgelassen in der Schlacht von Gog und Magog, um zu prüfen, wer wirklich im 1000-jährigen Reich völlig dem Herrn gehört hat oder wer nur ein Mitläufer war. Das wird die letzte Prüfung sein. Nach dem 1000-jährigen Reich die letzte Prüfung, Gog und Magog und dann neuer Himmel und neue Erde und die ewige Herrschaft Gottes in Einheit mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die Gläubigen, die wirklich wiedergeboren sind, und ausgeharrt haben bis ans Ende. Sie werden mit ihm siegen und regieren in Ewigkeit. Soweit zum Propheten Joel einiges, zu diesen nicht einfach zu verstehenden Kapiteln. Es geht also, das ist, denke ich, klar, um die Wiederherstellung Israels, um das messianische Reich. Und dort wird sich Pfingsten dann in Weltmaßstab wiederholen. Aber vorher, am Ende der Tage, werden viele falsche Zeichen und Wunder geschehen. In Matthäus 24 warnt der Herr Jesus, seid wachsam, denn es werden viele falsche Christus und falsche Propheten kommen und viele werden ihnen nachlaufen. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun, sodass auch wenn es möglich wäre, die Auserwählten verführt würden. Matthäus 24, Vers 24. Es gibt also auch falsche Zeichen und Wunder, falsches Sprachenreden, gerade in unserer Zeit. Seien wir da besonders wachsam. Wir müssen auch hier die heilsgeschichtlichen Stufen beachten, ohne ein starres Schema zu machen. Aber doch gibt uns die Bibel hier Anhaltspunkte, dass wir nicht verwirrt und verführt werden. So gilt es also, geduldig zu sein und zu sehen, wann Frühregen und Spätregen sich erfüllen. Und in Vers 8 wird es nochmal bestärkt. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Stärkt eure Herzen, das heißt, bleibt fest angesichts des langen Wartens. Es kommt einem lange vor, Lange. Und das war schon in der Urgemeinde so. Sie waren auch schon ungeduldig, haben erwartet, dass der Herr sofort wiederkommt und auch die Römer noch vertreibt und sein Reich jetzt sofort aufrichtet. Aber es ist das Geheimnis, das beschrieben wird beim Apostel Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Daraus möchten wir jetzt auch einige Verse betrachten, damit wir verstehen können, warum wir geduldig und ausdauernd sein sollen im Erwarten des Königreiches Christi. Wir lesen 2. Petrus 3 ab Vers 1. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in welchem ich euch erinnere und euren lauteren Sinn erwecke, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch uns Apostel. Und wisset aufs Erste, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn dies ist ihnen willentlich verborgen, dass der Himmel vor Zeiten war, dazu die Erde, die aus Wasser und die durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde. Soweit erstmal. Und heute erleben wir zunehmend auch diesen Spott gegen alle, die an der Schöpfung, so wie es die Bibel beschreibt, festhalten. Die sogenannten bösen Kreationisten, so werden wir beschimpft, von denen, die der Evolutionsideologie zuneigen. Aber sie haben keine wirklichen Beweise, nur Hypothesen. Es steht hier Glaube gegen Glaube, wenn man so sagen will. Aber ich denke, wir stehen hier auf festem Fundament und sie haben sich auf menschliche Meinungen verlassen und nicht auf Gottes Wort. Aber hier steht ganz klar eine Bestätigung der Schöpfung und auch des Untergangs der damaligen Welt in der Sintflut. Aber am Ende, so sagt nun Gottes Wort, wird keine Sintflut, keine Wasserflut mehr kommen, sondern über die unbußfertige Welt wird eine Feuerflut kommen. So lesen wir nun, Vers 7, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Für die ist das bestimmt. Die anderen werden hinweggenommen. Durch die Entrückung gibt es ja verschiedene Ansichten über den Zeitpunkt, wollen wir uns nicht streiten drüber. Ich persönlich denke, es ist eindeutig, was 1. Korinther 15 steht. Zur Zeit der letzten Posaune wird die Hinwegnahme der Gläubigen erfolgen. Und wenn man das ungekünstelt deutet und nichts ändert am Wort Gottes, dann ist die letzte Posaune, welche Posaune der Offenbarung? Die siebte. Gibt es an sich nichts zu deuteln. Es wird zwar mühevoll versucht umzudeuten, ja, die siebte ist gar nicht die letzte und so weiter, aber da muss man das Wort schon wieder verdrehen und irgendwelche Hilfskonstruktionen anwenden. Nein, wenn wir es so lesen, wie es da steht, ist die letzte Posaune die siebte. Also erfolgt die Entrückung. So meine derzeitige Erkenntnis in aller Bescheidenheit und Demut, aber ich sage es einfach als meine jetzige Erkenntnis zur Zeit der siebten, der letzten Posaune in Offenbarung 11, zur Zeit der zwei Zeugen, wenn die hinweggenommen werden. Also ungefähr in der Mitte der Trübsalzeit. Wenn die Bedrängnis am größten, wenn die Not am größten, ist die Hilfe am nächsten. Da ist die Bedrängnis dann besonders groß. Und da, spätestens da, so hoffe ich, werden wir dann auch hinweggenommen werden. Weil es heißt dann auch in Matthäus 24, dass keiner gerettet werden könnte, wenn nicht die Tage verkürzt werden würden, um der Auserwählten willen. Und Gott ist barmherzig. Das lesen wir auch immer wieder, auch hier in unserem Text, im Jakobusbrief, die Barmherzigkeit Gottes. Darum dürfen wir wissen. Er ist ein Erbarmer, heißt es hier. Auch bei Hiob und aber auch bei denen, die auf seine Wiederkunft warten. Und er wird uns nicht versuchen über unsere Kraft. So heißt also, die Tage werden verkürzt, sie werden nicht hinweggenommen, die Trübsalstage, aber verkürzt, so sagt der Herr Jesus selber. Und verkürzt heißt eben, nicht bis ganz zum Ende, auch noch nicht am Anfang, aber wohl, so denke ich, in der Mitte. Das ist eine Verkürzung dann. Wir können nachher gerne drüber reden. Ja? Ich möchte es nicht als absolutes Dogma euch jetzt hier vorstellen. Da gibt es ja verschiedene Ansichten unter lieben Geschwistern. Aber jeder möge hier seiner Meinung gewiss sein und sie auch biblisch begründen können. Ja, also seid auch ihr geduldig und stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und nun haben wir nicht zu Ende gelesen, 2. Petrus 3. Ich habe also von der Feuerflut gesprochen. Und nun waren ja schon immer die Anfechtungen. Ja, wann kommt denn der Herr endlich? Wir sind so ungeduldig. Wir können nicht mehr länger aushalten. Es gab schon immer Bedrängnis, gerade auch in der Urchristenheit. Da wurde übrigens die Gemeinde auch nicht einfach herausentrückt, wo sie dann den Löwen vorgeworfen wurden in den Arenen und so weiter. Ja. Warum soll es am Ende denn völlig anders sein, dass wir gar nichts mehr leiden sollen? Das ist auch ein frommer Wunschtraum. Aber es ist keine Erfahrung in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Viele mussten sterben, den Märtyrertod. Wir werden noch Beispiele auch nachher hören. Und hier heißt es nun in Vers 8, in 2. Petrus 3, Vers 8, eins aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist, wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Umkehr finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, also plötzlich. Aber deshalb verzieht der Herr die Verheißung, es ist noch Gnadenzeit, bis die Vollzahl aus den Heidennationen eingegangen ist zum Heil. Deshalb schenkt der Herr noch Gnadenzeit. Und deshalb sollen wir auch missionieren bis an die Enden der Erde. Und es heißt dann in Offenbarung 6, glaube ich, steht es, dass vor dem Thron Gottes stehen werden Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und wenn diese Vollzahl gesammelt ist, wird der Herr kommen. Ich denke, wir sind heute schon im Grunde soweit. Er kann jederzeit kommen. Die Bibel ist in sehr vielen Sprachen übersetzt. Teile der Bibel in 2500 Sprachen, aber die rettende Botschaft ist schon aufgezeichnet durch Gospel Recordings in über 5000 Sprachen. Und man rechnet damit, dass ungefähr 6000 Sprachen auf dieser Welt existieren. Aber die Sprachen, in die das Wort Gottes übersetzt ist, können praktisch von allen Menschen verstanden werden. Alle Hauptsprachen dieser Welt sind darunter. Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch. Ja, und noch etliche weitere, auch Chinesisch. Also alle Hauptsprachen, die von den großen Staaten auch vorgeschrieben sind in den Schulen, da ist die Bibel übersetzt. Und die Stammessprachen, die kommen jetzt noch dazu. Ja, also wir sehen, wie nahe das Kommen inzwischen ist, aber wir können und dürfen die Zeit nicht ausrechnen, sagt uns die Bibel auch ganz klar, gegen alle Sektenmeinungen. Die meinen, wir rechnen jetzt von Daniel her, gibt es ja solche Berechnungen, etwa bei Adventisten, oder dann auch bei Zeugen Jehovas und anderen Gruppen. Die haben alle versucht, das auszurechnen, mussten aber alle scheitern. 1844, 1848, 1914, 1918, 1925, 1975, so bei Adventisten und später Zeugen Jehovas. Alles ist gescheitert, was Menschen sich ausgedacht haben an Zahlen. Und da sollen wir auch vorsichtig sein. Leider hat auch der Schwabenvater Johann Albrecht Bengel diesen Fehler gemacht. Ich glaube, es war das Jahr 1836. Das er bestimmt hatte für die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Aber auch er ist damit gescheitert. Zeit und Stunde weiß niemand. Es ist dem Vater Geheimnis Gottes verborgen, so in Matthäus 24 nachzulesen. Aber die Zeichen der Zeit sind uns gegeben zur Warnung, zur Vorbereitung, in Matthäus 24 ausführlich nachzulesen. Ich habe es an anderer Stelle ausgelegt, oftmals dieses Kapitel, möchte jetzt nicht alles wiederholen, aber da sind zum Beispiel genannt Christenverfolgungen, sind genannt falsche Christusse, falsche Propheten, ist genannt die Bedrängnis für die Gemeinde, Verrat, selbst durch die engsten Angehörigen. Da ist auch genannt, sind äußere Krisen genannt, Katastrophen, Hungersnöte, Erdbeben, auch Inflation, was wir jetzt erleben. Auch die Welteinheitsreligion ist an anderen Stellen der Heiligen Schrift vorausgesagt, diese falsche Ökumene, das Ausreifen der Hure Babylon und vieles, vieles andere. Und wir sehen, dass alle diese Zeichen sich vor unseren Augen erfüllen. Insofern gilt mehr denn je, seid wachsam, seid bereit für den Tag des Herrn. Ja, nun Jakobus 5, Vers 8, das Kommen des Herrn ist nahe. Und nun sagt uns das Wort Gottes hier weiter in Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, wenn jemand ungeduldig ist bezüglich des Kommens des Herrn, wird er vielleicht auch ungeduldig mit den Brüdern und Schwestern. Die meisten Menschen sind nicht sehr geduldig. Ich zähle auch nicht gerade zu den geduldigsten. Und wir alle würden lieber jetzt schon die Vollendung sehen. Und doch stehen wir noch in der Zeit der Hoffnung, des Wartens. Und der Herr Jesus sagt ja, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das sagt er zum Thomas, angesichts des Thomas, auch zu allen Jüngern aller Zeiten. Der Thomas, der hat ja nicht geglaubt, wenn er nicht gesehen hat. Die Wundmale, den Herrn selber. Aber der Herr war so gnädig, ist ihm erschienen. Und er ist, ja, der Thomas ist für uns ein tröstliches Vorbild geworden, wenn er auch negativ eher war zunächst, dass wir, die wir auch so vielleicht denken, ich glaube nur, was ich sehe, dass wir sehen dürfen, der Herr hat sich ihm gezeigt. Er hätte sich damals vielleicht auch uns gezeigt. Und wir dürfen aufgrund dieses Zeugnisses vertrauen, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich sogar einem Zweifler wie Thomas damals gezeigt. Auch einem Saulus vor Damaskus. Aber es ist heute nicht das Normale, dass der Herr uns erscheint. Wir haben das Wort Gottes, wir sollen glauben, auch wenn wir nicht schauen können. Darauf liegt besonderer Segen. Selig sind die, die vertrauen, auch wenn sie nicht sehen. Ja, und aber das Seufzen miteinander, gegeneinander, der Brüder und der Schwestern auch, das soll nicht sein. Dieses Seufzen, das ist Ungeduld miteinander im Umgang, auch in den Gemeinden. Auch das Zunehmen von Irrlehren, Lieblosigkeit nimmt auch überhand, das ist alles auch vorausgesagt in Matthäus 24. Am Ende wird die Liebe in vielen erkalten, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das hängt unmittelbar sogar miteinander zusammen. Und das soll aber nicht sein. Wir sollen die Liebe des Herrn weitertragen in unseren Herzen. Und wir sollen die Wahrheit hochhalten. Der Richter steht vor der Tür. Es ist eine Warnung, dass wir uns nicht einfach gehen lassen in den Gemeinden und seufzen und murren und klagen und eine weinerliche Pose an den Tag legen, sondern wir sollen immer aufschauen auf ihn, den wiederkommenden Herrn. Wir haben deshalb eine Zeitschrift auch genannt, Aufblick und Ausblick. Aufblick zum Herrn, der ja, uns stärkt und tröstet, und der Ausblick zum Herrn, der kommt. Siehe, ich komme bald, spricht Jesus Christus. Aber dann wird er als Richter kommen. Als Retter, als Erlöser ist er schon gekommen bei seiner ersten Ankunft. Als Richter wird er erscheinen bei seiner Wiederkunft. Weltenrichter, Menschensohn, gemäß Daniel Kapitel 7. Und wenn der Herr Jesus sich in den Evangelien als der Menschensohn bezeichnet, heißt es natürlich Sohn der Maria, weil sie ein Mensch war. Aber es heißt auch Weltenrichter, gemäß der Voraussage des Propheten Daniel. Beides ist enthalten. Der Weltenrichter, er kam zunächst als Mensch, aber dann wird er auf den Wolken des Himmels als der erhöhte Sohn Gottes des Höchsten erscheinen, um die Welt zu richten, die unbußfertige Menschheit. Der Richter steht vor der Tür, deshalb sollen wir nicht seufzen, dass uns nicht sein Gericht treffen muss. Wer jetzt an ihn glaubt, der ist schon durch das Gericht hindurchgegangen. So heißt es im Johannesevangelium mehrfach. Der kommt nicht mehr in dieses Endgericht. Er kommt nur noch in das Preisgericht, gemäß 1. Korinther 3, wo darüber gerichtet wird, wie weit wir dem Herrn gehorsam waren als seine Jünger. Manche werden gerettet werden wie durchs Feuer hindurch. Andere aber, die auf Gold, Silber und Edelsteine im übertragenen Sinne, damit sind die himmlischen Schätze gemeint, nicht irdische Schätze, ja, die geistlich gesprochen Gold, Silber und Edelsteine erworben haben durch ihren geistlichen Dienst am Nächsten und für den Herrn, die werden einen höheren Lohn bekommen als die, die nur Holz, Heu und Stoppeln gesät haben. Die werden dann weniger ernten. 1. Korinther 3, das Preisgericht für die Gläubigen ist zu unterscheiden vom Endgericht für die Ungläubigen vor dem großen weißen Thron. Die werden dann auch nach ihren Taten gerichtet, aber keiner kann ohne Jesus in den Himmel kommen. Möge der Herr schenken, dass wir beim Preisgericht dabei sein dürfen und nicht in dieses Endgericht kommen, wo dann ein verzehrendes Feuer, aber ein ewig brennendes Feuer wartet. Damit ihr nicht gerichtet werdet, wenn wir unbußfertig sind und auch als Gläubige dauernd miteinander gegeneinander seufzen, Da können wir auch wieder aus der Gnade fallen. Das sagt uns das Wort ganz deutlich. Abfallen kann nur, wer einmal dabei war. Von einem Baum abfallen kann nur eine Frucht, die am Baum gehangen hatte. Abgeschnitten werden vom Weinstock kann nur eine Rebe, die dran war am Weinstock. Johannes 15. Ist doch ganz einfach und klar. Ich verstehe nicht, dass viele das nicht verstehen und alle möglichen Hypothesen bilden. Ein Christ kann nie mehr verloren gehen. Es wäre schön, es wäre wünschenswert, ja, als Hoffnung, aber ich kann es im Wort so nicht sehen, muss ich ganz klar sagen. Nein, die Bibel spricht von der traurigen Möglichkeit des Abfallens immer wieder. Wir dürfen natürlich Heilsgewissheit haben, aber keine falsche Heilssicherheit, wo man dann sagt, einmal bekehrt, nie mehr verloren, egal wie ich leben würde, ich sage es jetzt zugespitzt, das wäre eine gefährliche Selbsttäuschung und würde sich auf eine billige Gnade berufen und nicht auf die teure Gnade, die den Herrn Jesus alles gekostet hat. Sein Leben, sein Blut. Nun kommen wir zu Vers 10. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Wohlbemerkt, die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn, nicht im eigenen Namen, die nicht ihre eigenen angeblichen Inspirationen verkündet haben, oftmals aus dem Fleisch kommend und von Dämonen anstatt vom Herrn. Nein, nur solche, die geredet haben im Namen des Herrn. Es gab im alten Israel ganze Prophetenschulen. Manche waren geistlich inspiriert, andere auch nicht. Es gibt Situationen vor einem König, da waren ganz viele Propheten gekommen, hatten ihm Frieden vorausgesagt und Erfolg in der Schlacht. Und dann kam ein Prophet, ich glaube es war Micha ben Jimla, der hat ihm das Gegenteil dem König vorausgesagt. Und dann war einer der anderen falschen Propheten und schlug dem Micha ben Jimla ins Gesicht. Und sie haben ihn hinausgeschmissen und nicht auf ihn gehört. Und das kam aber genauso, wie dieser einzelne Mann Gottes es gesagt hatte und nicht die vielen falschen Propheten. Man muss also ganz klar unterscheiden zwischen echten und falschen Propheten. Ich denke, heute gibt es eine Vielzahl falscher Propheten, was ja auch der Herr Jesus in Matthäus 24 prophezeit hat als Warnung in der Endzeit. Aber die echte Prophetie, die haben wir niedergeschrieben, ausreichend, vollgültig im Wort Gottes. Da brauchen wir nichts hinzufügen. Wir dürfen sogar nichts hinzufügen. Steht am Ende der Offenbarung, wer etwas hinzufügt, zu diesen Worten der Weissagung, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und die Offenbarung steht nicht durch Zufall am Ende, sondern das gilt für die ganze Bibel. Weil mit der Offenbarung an Johannes ist die Heilige Schrift abgeschlossen. Wir brauchen und dürfen nichts hinzufügen. Wir dürfen sie auslegen, für unser Leben anwenden. Das ist Weissagung in der heutigen Zeit. Aber nicht Neuoffenbarungen hinzufügen. Das würde auf einen völlig falschen Weg führen. Und heute ist eine Vielzahl von Sekten und auch pseudo-charismatischen Falschpropheten, die so viele in die Irre führen. Lassen wir uns warnen durch Gottes Wort, das genau davor uns gewarnt hat, in Matthäus 24 und vielen anderen Stellen. Nun aber das Vorbild des Leidens und der Geduld der Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Man könnte jetzt das ganze Alte und auch Neue Testament durchgehen, bis hin zu Johannes dem Täufer, der enthauptet wurde, um seiner Wahrhaftigkeit willen, weil er dem Königshaus die Sünde auf den Kopf zugesagt hat, haben sie den Kopf kürzer gemacht. Er hat nicht geschwiegen zum Unrecht. Aber ich lese um der Zeit willen jetzt nur eine Stelle vor, aus Hebräer Kapitel 11. Hebräer 11, da ist ja die Wolke der Zeugen genannt. Die wirklichen Glaubenszeugen, Männer und Frauen Gottes im Alten und Neuen Bund. Und nun einige Verse nur daraus. Ab Vers 32. Er hat ja vorher einzelne Beispiele genannt, der Hebräerbrief. Und ab Vers 32 nun Folgendes. Und was soll ich mehr sagen? Denn die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah, von David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen verstopft, die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden zum Weichen gebracht. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Befreiung nicht angenommen, damit sie eine Auferstehung erlangten, die besser ist. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durchs Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Schafpelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, derer die Welt nicht wert war, und sind umhergeirrt in den Wüsten, auf den Bergen und in den Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen und nicht erlangt die Verheißung, weil Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Sie warten noch auf die Verheißung, aber sie werden sie erlangen mit uns zusammen, wenn wir zum Herrn gehen dürfen. Es ist für sie alles vorbereitet, genauso wie für uns. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt der Herr Jesus. Aber was haben sie erduldet um des Herrn willen? Ich möchte es nicht wiederholen, ihr habt es gehört, bis hin, dass sie zersägt und gesteinigt wurden. Das ist ja auch das Schicksal des Jakobus geworden, der das hier schreibt. Auch eine prophetische Vorausschau auf sein eigenes Schicksal. Wie vorher schon in den Versen zuvor, wo es heißt, ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Jesus, den Gerechten, und auch Jakobus, der als Mensch auch die Bezeichnung der Gerechte in seiner Zeit trug. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Der Herr hat sie errettet, hat ihnen die Verheißung gegeben des ewigen Lebens, und auch die Menschen, die davon lesen und hören, auch wir dürfen sie selig preisen. Nicht so, dass wir sie retten könnten, aber ja, wir dürfen uns daran freuen. Wir dürfen sie als Vorbild nehmen, ihres Glaubensmutes, auch wenn sie fehlbare Menschen waren. Außer dem Herrn Jesus war keiner von diesen Männern und Frauen vollkommen, aber sie waren dann am Schluss vollkommen in ihrer Nachfolge und haben ihr Leben hingegeben für Gott und auch für den Herrn Jesus, der ja im Vater ist von Anfang an. Und dann wird hier ein Beispiel gebracht von einem, der besonders viel erduldet hat und der auch sehr geduldig war. Und dieser Hiob, der nun genannt wird, soll uns ein Vorbild sein in der Wartebereitschaft auf den wiederkommenden Herrn. Hiob hat alles verloren. Seinen Besitz, seine Kinder, seine Frau hat sich von ihm losgesagt und sagte dann, als er auch noch krank wurde, sage Gott los, sage Gott ab und stirb. Er hatte nichts mehr außer seinem Leben. Das durfte Satan nicht antasten. Und als die Freunde kamen, haben sie erstmal, ich glaube 7 Tage waren es, mit ihm im Staub gesessen, gar nichts gesagt. Und dann haben sie ihre Reden gehalten, mehr oder weniger gut, mehr oder weniger begründet, haben ihm Vorwürfe gemacht. Du musst so viel gesündigt haben, wenn du so viel leiden musst. Diese Talionsregel, ja, so viel du Leid trägst, so viel hast du auch gesündigt. So denkt der natürliche Mensch. Aber in dem Fall war es nicht so. Hiob war der gerechteste Mensch seiner Zeit. Nicht im Sinne einer vollkommenen Gerechtigkeit, wie Gott allein sie hat, aber einer relativen Gerechtigkeit, wie sie Männer Gottes haben können. Und er hätte bestimmt nicht so viel Leiden verdient gehabt, wenn es nach dem Gerechtigkeitsmaßstab gegangen wäre. Aber wir wissen ja, was Hiob nicht wissen konnte in der Vorgeschichte, in der himmlischen Welt, wo beschrieben wird, dass Satan vor den Thron Gottes tritt und fragt, meinst du, dass einer dich umsonst liebt? Meinst du, Hiob liebt dich auch noch, wenn er alles verliert? Solange es ihm gut geht, ist ja kein Problem. Da dankt er ihm für den Reichtum. Aber wenn er nichts mehr hat, dankt er dann Gott auch noch? Hält er dann noch an Gott fest? Und wenn wir das ganze Buch Hiob lesen, es lohnt sich, dann sehen wir, dass Hiob auch ein schwacher Mensch war. Er hat auch geklagt, gehadert, sogar den Tag seiner Geburt verwünscht. Aber ich habe schon mal gesagt, ja, er hat niemals Gott abgesagt. Er hat immer seine Gebete an Gott weiterhin gerichtet. Wir dürfen auch klagen zum Herrn, wenn es uns schlecht geht. Aber wir sollen zum Herrn rufen in unserer Not und nicht zu irgendwelchen abergläubischen Mächten oder irgendwelchen Menschen, die letztendlich dann doch nicht helfen können, wo es ums Entscheidende geht. Ja, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. So möchte ich auch zwei Stellen zur Verdeutlichung aus dem Propheten Hiob lesen. Und zwar zunächst Hiob 1, wo er ja alles verliert. Und da heißt es nun, nachdem das schon so passiert ist, in Vers 20 und 21, Hiob 1, erstes Kapitel. Und da war ja noch seine Frau gekommen. Hat gesagt, er soll sich von Gott lossagen. Und da heißt es nun in Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Das ist entscheidend. Ja? Und betete an und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Haben wir auch diese Glaubenskraft, wenn Prüfungen in dieser Art auf uns zukommen? Ich darf ein wenig davon bezeugen. Ich habe auch schwere Situationen gehabt im Leben. Aber nie habe ich den Herrn losgelassen und nie hat er mich losgelassen. Ich möchte jetzt keine Einzelheiten schildern, manche wissen darum. Aber entscheidend ist und war, dass wir am Herrn festgehalten haben. Und er hat immer wieder auch mich und andere auch herausgezogen. Es gibt auch eine kleine Schrift von mir, Leid und seine Überwindung. Ich habe es leider nicht dabei, aber da ist es ausführlicher beschrieben, wie wir mit Leiden umgehen dürfen, im Glauben. Nicht vom Herrn sich wegtreiben lassen, sondern näher, mein Gott, zu dir, so wie es in diesem Lied heißt. Das ist der Schlüssel zur Überwindung des Leidens. Denn der Herr möchte uns durch Leid näher an sein Herz ziehen. Und es heißt ja auch im Wort Gottes, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und wer ohne Gott leben will, den lässt er oft lange, lange laufen, bis er dann in den Abgrund fällt. Aber immer wieder lädt er ein, kehre um vom Weg zum Abgrund. Und dazu schickt der Herr oftmals auch Leidenszeiten, weil das Zeiten der Prüfung, Läuterung und des Wachstums im Glauben sind. Und weil Hiob trotz allen Klagens, was er erlaubt war, aber trotzdem gehorsam blieb, er sündigte dabei nicht, hat Gott nie verflucht oder ähnliches, wie es Gottlose tun. Er sündigte nicht. Und so heißt dann am Ende, nach allen Gesprächen mit seinen Freunden auch, und nachdem Gott sich im Wettersturm geoffenbart hat, wer bist du, Mensch, dass du mit mir rechten willst? Ich bin dein Richter und du nicht mein Richter. Das ist Gottes Antwort. Und so heißt es nun am Ende, nachdem Hiob Buße getan hat, in Staub und Asche und auch Fürbitte getan hat für seine schlechten Berater, für seine Freunde. Entscheidender Punkt, er hat für sie Fürbitte getan, weil sie schlechte Berater waren. Und so heißt es nun in Hiob 42, ab Vers 10, am Ende des Buchs. Und der Herr wendete das Gefängnis Hiobs, als er bat für seine Freunde. Und der Herr gab Hiob zwiefältig so viel, als er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn vormals kannten, und aßen mit ihm in seinem Hause und kehrten sich zu ihm und trösteten ihn über alles Übel, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeglicher gab ihm einen schönen Groschen und ein goldenes Stirnband. Und der Herr segnete hernach Hiob mehr als zuvor, dass er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter. Und dann heißt noch weiter unten, dass er noch 140 Jahre lebte, dass er Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied sah und Hiob starb alt und lebenssatt. Und das nach dieser schrecklichen Krankheit und Prüfungszeit. Ja, der Herr lohnt auch den Gehorsam hier in diesem Leben, wie bei Hiob, oder dann in seiner Herrlichkeit. Wollen wir auch da geduldig sein? Denn Gott ist ein Erbarmer. Und nun der letzte Vers 12, fällt ein bisschen hier aus dem Rahmen. Ich möchte kurz darauf eingehen. In meiner Auslegung der Bergpredigt habe ich ein ganzes Kapitel über dieses Thema Schwören geschrieben. Deshalb möchte ich mich jetzt auch hier kurz fassen, weil das kommt natürlich ausführlicher noch in der Bergpredigt vor, wo der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Und so auch Jakobus, Vers 12, vor allen Dingen aber, meine Brüder, Schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Es kann der Einwand kommen, hat nicht Gott selber auch geschworen? Ja, Gott darf schwören, weil Gott lügt nicht. Er hält seinen Schwur. Er ist kein Mensch, der den Eid brechen könnte oder würde. Habe ich nicht geschworen bei meinem Herzen, spricht der Herr. Gibt mehrfach solche Stellen. Ja. Aber der Mensch, der soll sehr, sehr vorsichtig sein. Wer bist du denn, du Mensch, dass du dich so festlegst auf etwas, wo du gar nicht weißt, was morgen sein wird? Da sagt der Mensch, ich schwöre, dass ich nächste Woche komme und das mache. Ja, und dann wird er krank. Und dann hat er sich durch einen Schwur gebunden vor Gott und Menschen. Und deshalb sagt der Herr Jesus, da uns ja nichts gehört auf dieser Erde, auch noch nicht mal unser Leben, unsere Zeit, es ist alles geliehen und wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir sollen nicht schwören, sondern einfach zuverlässige Antwort geben. Wenn ein Christ sagt Ja, soll es ein Ja sein. Wenn er sagt Nein, soll es ein Nein sein. Wir brauchen keine Bekräftigungsformeln zusätzlich. Das tut allein Gott und auch sein Sohn an manchen Stellen. Wobei das aber so ist, dass wir Menschen das nicht machen können. Wir sind nicht Gott. Unser Ja soll einfach zuverlässig sein, dass man sich darauf verlassen kann. Bei den Mennoniten ist es ja so, dass man auch keinen Eid leisten darf. Sie haben das auch in ihrer Glaubensgrundlage drin. Und das finde ich auch sehr biblisch, im Bewusstsein, dass alles dem Herrn gehört. Und besonders schlimm ist natürlich ein Meineid, wenn jemand bewusst falsch schwört. Das wird garantiert unter das Gericht Gottes fallen. Muss ich auch noch erwähnen. Ein falscher Eid. Ja. Man schwört etwas und kreuzt dann hinten die Finger und das soll es dann aufheben. So hat sich die Welt ihre Lügen ausgedacht. Welcher Frevel ist das? Wie ist es aber nun, wenn man vor Gericht kommt und dort schwören muss, ich sage die Wahrheit, nichts als die Wahrheit? Nun, zunächst muss man unterscheiden zwischen Gemeinde und Welt. In der Gemeinde sollen wir auf keinen Fall schwören. Da soll man sich aufeinander verlassen können. In der Welt kann man unter Umständen gezwungen werden. Und das ist das Reich zur Linken, die Obrigkeit nach Römer 13. Und da muss jeder von seinem Gewissen her entscheiden, tue ich das? Oder aber sage ich, ich bin Christ, ich sage einfach ja oder nein. Manche Staaten, so auch Deutschland, erkennen das an und haben eine Bekräftigungsformel eingeführt, wo einfach dann gefragt wird, ob das die Wahrheit ist und so weiter, dann kann man ja oder nein antworten. Sie wissen das, bei Mennoniten zum Beispiel wird das erlaubt. Man kann sich dann auch darauf berufen und kann auch diesen Eid vermeiden aus Glaubensgründen. Aber entscheidend ist, zwischen Christen soll kein Schwören sein. Und wenn es geht, auch in der Welt nicht, auch vor Gericht nicht. Wenn sie uns dazu zwingen, ja, dann muss man vom Gewissen prüfen, tue ich es oder tue ich es nicht. Das will ich jetzt auch keinem vorschreiben. Grundlegend aber ist es gut, wenn man ohne Schwören auskommt, natürlich vor allem auch ohne Meineid und einfach wahrhaftig ist. Denn Jesus selber ist die Wahrheit und auch wir sollen in seiner Wahrheit wandeln. Das ist in dieser Frage entscheidend. Ja, ich möchte nochmal abschließend sagen, mit Vers 7, so seid nun geduldig, liebe Brüder, auch ihr, liebe Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Der Herr verzieht nicht seine Verheißung, sondern er will, dass viele gerettet werden. Wir dürfen den Herrn erwarten und sollen alle Zeit wachsam sein, das sagt der Herr Jesus auch. Wir wissen nicht, wann für uns unser Ende kommt, im natürlichen Tod. Wir wissen auch nicht, wann die Entrückung kommt. Wir wissen auch nicht, wann der Herr wiederkommt. Deshalb sollen wir alle Zeit bereit sein und unser Leben heiligen, um ihm begegnen zu können. Amen. So lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir bitten dich, komme bald, o Herr. Aber schenk uns auch Geduld, auf dich zu warten und diese Gnadenzeit auszukaufen, damit noch viele gerettet werden. Denn es ist Gnadenzeit, dass du noch Menschen aus allen Nationen sammeln möchtest. Zeige uns auch uns, wem wir dein Wort verkündigen dürfen, damit auch er gerettet werde. Segne auch unsere Gemeinschaft heute. Schenk, dass wir nicht seufzen gegeneinander, sondern einander lieben und tragen und auch ertragen in deiner Kraft. Und ja, schenk, dass Gemeinden auch Lichtpunkte sind in dieser dunklen Welt, wo sich Menschen angezogen fühlen und sagen, seht einmal, wie sie einander lieb haben. Herr, schenk dazu Gnade. Amen.